Heute im No Lawyers Podcast Indra Schormann, Juristin, Immobilienexpertin und Gründerin von Project Treehouse.
Der Zeitfaktor ist total krass. Umso früher man anfängt, umso in Anführungsstrichen schlechter darf die Immobilie sein, weil man einfach nach hinten raus viel Zeit hat. Und daher, ich glaube, es lohnt sich immer. Aber je nachdem, in welcher Marktphase man ist, muss man noch genauer hingucken.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Indra Schormann ist Investorin, Gründerin, Speakerin und Immobilienexpertin. Mit ihrem Startup Project Treehouse teilt sie ihr Expertinnenwissen bei Immobilientransaktionen und unterstützt ihre Kunden und Kundinnen auf dem Weg zum Eigentum. Wie sie vom ursprünglichen Jurastudium zur Immobilienbranche kam und wie sie ihre Leidenschaft schließlich zum Beruf machte, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Hallo, liebe Indra. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Indra, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber wir starten ja immer mit einer kleinen Icebreaker-Frage. Und die lautet, was wolltest du eigentlich als Kind werden?
Ja, also ich glaube, so bis ich 12 war, wollte ich unbedingt Tierärztin werden. Es war irgendwie, war leidenschaftliche Reiterin und es war so das, wo es hingehen sollte. Und als ich so ein bisschen klarer dachte, sollte es ganz klar in Richtung UN und UN-Botschafter, UN-Abgeordnete. Ich wollte irgendwas machen, wo ich irgendwie viele Sprachen und viele Menschen kennenlerne. Wir wissen, es ist beides nicht das geworden. Zwischendurch wollte ich sicherlich auch mal Bundeskanzlerin werden, Ziele hochsetzen.
Das ist ja noch nicht ausgeschlossen, ne?
Ah, ich glaube schon. Ich glaube, die Politik lasse ich die Politiker und Politikerinnen machen. Ich versuche das lieber von außen mitzugestalten. Ja, aber das sind, glaube ich, so die Berufswünsche, die ich als Kind und Jugendliche hatte.
Okay, jetzt hast du ja letztlich mehrere Rollen, ne? In deinem LinkedIn-Profil steht Investorin, Gründerin, Speakerin und Immobilienexpertin. Aber wenn wir jetzt mal ganz von vorne anfangen, du bist eigentlich Juristin und hast sogar in einer Kanzlei gearbeitet. Wie kam es denn dazu?
Ja, tatsächlich. Also ich habe Jura studiert und das damals so ein bisschen aus Mangel an Alternativen. Ich wusste, wie es so viel nach dem Studium geht, überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und Jura klang für alle Familie, Freunde irgendwie nach sowas total Handfestem. Und ich dachte tatsächlich damals noch, zwischenzeitlich wurde ich eines anderen belehrt und jetzt zeige ich der Lebensweg, dass es doch irgendwie geht. Mit Jura kann ich alles machen. Also wenn ich erstmal Jura studiert habe, dann kann ich auch noch überlegen, wo ich hingehe. Ja, und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren und gesagt, ich mache alles, aber ich werde auf gar keinen Fall Anwältin in einer Großkanzlei. Ja, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Das ist natürlich dann passiert. Ich hatte einen großen Studienkredit, der abbezahlt werden musste. Wusste nach dem zweiten Staatsexamen auch immer noch nicht so richtig, wo es hingehen soll. Hatte auch während des Studiums ein paar Mal überlegt, es doch nicht weiterzumachen. Hatte tolle Mentoren aus Kanzleien, die dann wirklich mit mir nochmal alles aufgesetzt und überlegt haben, was der richtige Weg ist. Also auch da irgendwie heute noch Dank zurück an insbesondere, die wissen sofort, wenn sie es hören, aus München damals.
Die hattest du bei einem Praktikum kennengelernt oder wie kam es dazu?
Genau. War mein allererstes Praktikum bei Taylor Wessing in München und das habe ich gemacht im Aktienrecht bei Herrn Andreas Wirth, der mich total früh in alles irgendwie mit reingenommen hat. Der hat mir damals auch so ein bisschen gezeigt, Jura muss nicht nur Anwalt im Büro sitzen sein, sondern da kann man auch rausgehen, da trifft man Leute, da hat man ganz andere Themen. Und der merkte ziemlich schnell, dass ich mit meiner Entscheidung mit dem Jurastudium noch nicht so richtig irgendwie warm war und da hat er sich wahnsinnig viel Zeit genommen, das mit mir nochmal aufzudröseln. Und danach war dann tatsächlich erstmal wieder klar, so, ich mache das weiter. Nach wie vor mit dem, ha, die Kanzlei wird es wahrscheinlich nicht. Und das ist dann aber tatsächlich anders gekommen. Ich habe dann nach dem Studium bei Hogan Lovells angefangen, im Finance für so Großinvestitionen und Großprojekte. Und das habe ich tatsächlich auch 4 Jahre gemacht, viel länger, als ich eigentlich wollte, um danach dann nochmal auch in einen juristischen Job in eine Bank zu wechseln. Und daraus hat sich dann quasi entwickelt, dass ich nicht mehr als Anwältin beziehungsweise als Juristin in-house arbeite.
Und gab es da so einen gewissen Punkt oder wurde dein Interesse für Immobilien da schon geweckt? Und du hast dann gesagt, okay, jetzt ist es vorbei mit Kanzlei, jetzt steige ich da voll ein? Oder was geschah davor sozusagen?
Also ich habe tatsächlich ziemlich schnell mit Einstieg bei Hogan Lovells angefangen, in Immobilien zu investieren. Das war so ein bisschen mit der Angst getrieben. Ich hatte plötzlich ein wahnsinnig gutes Gehalt. Davon blieb am Ende des Monats gar nicht so viel übrig, weil kennen wahrscheinlich viele Associates. Man hat also erstens deutlich mehr Ausgaben, man wohnt in einer größeren Wohnung, man geht mehr essen, irgendwie so, man denkt so plötzlich, man hat so ein bisschen geschafft nach der derben Zeit im Studium. Und ich kriegte meinen ersten Rentenbescheid. Das ist ja tatsächlich bei den uns Anwältinnen noch so ein bisschen anders. Der sieht besser aus als der, den die Leute bekommen, die in der staatlichen Rentenversicherung sind. Mhm. Und trotzdem war der nicht so cool. Also diese Zahl machte mir einfach Angst. Vor allen Dingen hatte diese Zahl eine ganz krasse Verbindung, die sagte, ich muss jetzt für immer diesen Betrag hier einzahlen. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig Angst gemacht, weil ich wollte ja eigentlich gar nicht für immer in der Kanzlei bleiben. Ich wollte ja irgendwie vielleicht doch nochmal irgendwas anderes machen. Und daraufhin dachte ich muss irgendwie investieren, wusste überhaupt nicht in was. Also ich habe von zu Hause aus jetzt keinen Immobilieneinblick. Bei uns wurde auch nicht in Aktien investiert. Also es war tatsächlich so, war so ein bisschen allein auf mich gestellt. Einzelaktien habe ich mir damals angeguckt, fand ich zu viel Aufwand. Ich wollte ja verstehen, in was ich investiere. Und ich konnte Bilanzen lesen, aber jetzt nicht in der Tiefe, dass ich dachte, okay, ich kann mir das vorstellen. ETFs gab es damals, ehrlich gesagt, in dem Umfang noch nicht. Und Immobilien waren sowas. Da schieden sich die Geister. Da gab es die Personen, die das total das beste Investment der Welt fanden, meistens schon von zu Hause aus ein bisschen Immobilien hatten, ein bisschen unternehmerischer dachten, als ich, die ja sehr angestellt lastig groß geworden ist. Und dann gab es die Leute, die halt mir damals schon immer wieder sagten, nee, die Blase platzt, Immobilien kannst du auf gar keinen Fall machen, das wird eine totale Katastrophe.
War damals, Entschuldigung, dass ich kurz einhake, war damals auch schon immer das Argument, nee, kaufen lohnt sich nicht, jetzt ist eh alles schon so teuer, das ist kein gutes Investment mehr, oder ist das ein aktuelles Problem?
Ja, und da gebe ich immer gerne ein Beispiel aus Berlin. Ich habe dann damals, weil ich kein Eigenkapital hatte, ich hatte ja gerade erst angefangen zu arbeiten und war vorher nicht besonders sparsam und hatte diesen Studienkredit, meinen Bruder mit ins Boot geholt. Der arbeitete schon ein bisschen länger, obwohl der jünger ist, hat halt nicht Jura studiert. Und der hat ein bisschen Eigenkapital mitgebracht und wir haben unsere ersten beiden Wohnungen in Berlin zusammengekauft. Und die erste Wohnung, das ist so damals Blechter Prenzlauer Berg, heute ist es absolute Prime-Lage in Berlin, für knapp unter 3.000 Euro auf Quadratmeter. Mhm. Und das, also ist eine Zahl, die gibt's hier, selbst wenn man irgendwie in die weitesten irgendwie Vororte geht, nicht mehr.
Wo liegt der Preis jetzt in etwa?
Jetzt an der Stelle?
Ja, also so nicht genau da, aber so generell. Also was hat sich da getan?
Also mindestens mal das Doppelte. Okay, für krass. Die Wohnung und die Lage eher das 3- bis 4-fache, ganz klar.
Wahnsinn.
Ja. Und dann war damals genau das die Reaktion. Oh Gott, ist das schon viel zu teuer. Du kannst ja jetzt nicht in Berlin kaufen. Berlin ist doch schon total drüber. Und ich war immer schon, da kommt auch die Juristin so ein bisschen durch, ich war schon auch risikoavers. Mhm. Also ich war jetzt nicht diejenige, die loszog und sagte, ich brauche hier meine 10% Nettorendite und kaufe irgendwie im Osten auf dem Land. Sondern es war schon klar, ich wollte etwas, wo ich so ein bisschen Sicherheit hatte. Und das Gefühl hatte ich in Berlin. Ich dachte, was soll hier viel schief gehen? Hier kann es besser werden. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es hier deutlich schlechter wird. Und so bin ich in Berlin gelandet mit genau diesen Vorteilen, die auch heute jeder hört, wenn er anfangen will, in Immobilien zu investieren.
Und wie, also gab es da nicht oft auch das Argument zu sagen, ja, aber du bist jetzt erst Associate, du kannst doch jetzt noch keine Wohnung kaufen, das sind irgendwie dann so Partnerthemen, aber reicht ein Associate-Gehalt, um eine Wohnung zu finanzieren?
Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich bei der Immobilienfinanzierung gar nicht so wichtig, was man verdient. Es gibt so eine Grundregel, man sollte mehr als 2.000 bis 2.500 Euro netto, was ja schon wahnsinnig viel Geld ist, aber das sollte man netto im Monat haben. Wichtiger ist, ob man schon ein bisschen Eigenkapital hat, weil die meisten Banken doch die Nebenkosten einer Immobilie mal mindestens aus Eigenkapital sehen wollen, damit die Zinsen auch nicht super eklig werden. Und bei dem jetzigen Zinsniveau macht es schon auch Sinn, vielleicht noch ein bisschen mehr Eigenkapital mitzubringen. Aber ein normales Einsteiger-Associate-Gehalt ist ehrlich gesagt das Beste, was einem passieren kann. Denn das ist solide, gut, jeden Monat, also außer man hat jetzt schon 3 Immobilienkredite für irgendwelche selbstgenutzten Immobilien und vor allen Dingen Verbraucherschulden, auch ganz schwierig, die würde ich als allererstes mal abbauen. Wenn man noch irgendwo so einen Schufa-Eintrag für einen Verbraucherkredit hat aus irgendwelchen Studienzeiten, der muss als allererstes weg. Das finden Banken immer nicht so gut, aber ansonsten ist die Associate-Zeit super. Man hat dieses feste Gehalt, Banken finden natürlich angestellte Anwälte und Anwältinnen super. Sobald man Partner oder Partnerin wird, gibt es eine weitere Herausforderung. Viele Banken verstehen das Konzept nicht so richtig. Dann ist man irgendwie plötzlich, also wenn man nicht ein normaler Angestellter, Partner, Partnerin ist, das Konzept nicht, man hat jetzt irgendwie Equity, man gehört irgendwie, ist selbstständig in irgendeinem Verbund und aber kriegt keine Gehaltsabrechnung. Das ist alles kein Problem, das kriegt man alles hin und da gibt es auch genug Banken, die das mittlerweile verstanden haben. Aber der, also ich würde sagen, allereinfachste Weg ist in den ersten Jahren der Berufstätigkeit, das Geld ist gut, das Gehalt ist gut und das finden Banken tatsächlich ziemlich cool.
Okay, ich glaube, da müssen wir nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und mal so ein kleines Fallbeispiel machen, wie ein Associate da vorgehen könnte. Nochmal zurück zu dir. Du hast also mit 2 Wohnungen mit deinem Bruder in Prenzlberg angefangen und wie ging es dann weiter? Oder beziehungsweise wann kam denn dann eigentlich der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, ich kehre der Kanzleiwelt den Rücken und steige jetzt voll in dieses Immobilienbusiness ein?
Also eigentlich war der Plan, wir machen genau 2 Wohnungen. Das ist dann so ein bisschen Altersvorsorge, damit sind wir erstmal happy. Und dann waren diese 2 Wohnungen gekauft, eine in Prenzlauer Berg, eine in Friedrichshain. Und da war auch das Eigenkapital tatsächlich aufgebraucht. Das waren damals insgesamt 15.000 Euro. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Jetzt rufen mich hier die Makler an und machen mir direkt irgendwelche Dealvorschläge. Jetzt habe ich doch gerade verstanden, wie das irgendwie läuft mit dem Notariat. Jetzt habe ich meine ersten Mieter, die irgendwie mit mir kommunizieren. Also jetzt aufhören wir ja total vergeudete Ressourcen. Und habe das Glück gehabt, dass in der Zeit tatsächlich viele Banken Investitionen über 100% finanzierten. Also ich konnte auch die Nebenkosten mitfinanzieren. Das hat die Zinsen ein bisschen schlechter gemacht und es war natürlich auch ein bisschen risikoreicher. Aber ich konnte ohne 1 Cent Eigenkapital weiterkaufen und das habe ich gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal eine verkauft und habe ich natürlich von meinem Associate-Gehalt auch dann angefangen, was zur Seite zu legen, sodass ich dann auch irgendwann selber ein bisschen Eigenkapital hatte. Und so wurde es immer mehr und mehr. Irgendwann habe ich mir einen Co-Investor reingeholt, der auch damals schon auf meine Expertise vertraut hat. Ich habe ein bisschen was mit meinem Mann zusammengekauft. Also das ist dann so, ich habe einfach nicht aufgehört. Es ist so ein bisschen zu einem Hobby geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage immer, andere haben abends genetflixt und ich habe irgendwie Immowelt durchgescrollt. Ja, das so hat sich das entwickelt.
Und deine Wochenenden dann auch damit verbracht, Besichtigungen zu machen?
Am Anfang ja. Ich habe dann tatsächlich irgendwann, umso heißer der Markt wurde, umso schneller musste man ja bei wirklich guten Objekten dann auch agieren. Ich habe sehr, sehr viel in Leipzig gekauft, ohne es zu sehen. Und habe mir dann die Mieter vorher angerufen, habe mir Videos schicken lassen und habe das aus der Entfernung gemacht. Das ist jetzt, würde ich sagen, nichts für einen Anfänger oder eine Anfängerin. Da muss man dann auch schon so ein bisschen ein gutes Gefühl haben. Und tatsächlich, das Portfolio ist ja mittlerweile relativ groß. Da ist so eine faule Erbse nicht ganz so schlimm. Das muss aber im Gesamtkonzept passen. Also es gibt Wohnungen, die würde ich nie ungesehen kaufen. Aber in der Zeit habe ich tatsächlich relativ viel auch ohne Besichtigung.
Und das waren in erster Linie kleinere Wohnungen am Anfang, oder?
Absolut. Und das ist auch nach wie vor so. Ich würde sagen, meine größte Wohnung ist wahrscheinlich so 60 Quadratmeter. Das war mal so ein Zufallskauf. Die war so günstig, dass ich da zuschlagen musste. Ansonsten sind das alles 1 bis 2 Zimmerwohnungen. In Berlin kleiner als in Leipzig. Also mein Hauptportfolio liegt in Leipzig und in Berlin. In Berlin würde ich sagen so 45, 50 Quadratmeter höchstens, in Leipzig auch gerne noch mal ein bisschen mehr, was auch tatsächlich einfach dem Preis geschuldet war. Umso teurer eine Immobilie ist, umso mehr Eigenkapital brauche ich und ich musste super eigenkapitalsensibel investieren. Und ich finde, dass diese Wohnungen sich auch deutlich, es ist natürlich mehr Aufwand in der Verwaltung, aber sie lassen sich aus meiner Sicht einfacher vermieten. Und es ist eher mein Fokus an Mietern, die ich habe. Also ich habe keine großen Familien oder irgendwie Menschen, die irgendwie auch eher in den Luxusbereich zum Beispiel gehen als Mieter, sondern ich habe viel Studenten, viel Experts, viele Berufsanfänger, die ihre erste eigene Wohnung suchen. Und das ist das, womit ich mich am wohlsten fühle und tatsächlich auch, am liebsten Vermieterin bin. Das ist irgendwie so ein ganz, ganz schönes Verhältnis bei uns auch, bei den meisten Fällen.
Und gab es dann so einen gewissen Punkt, an dem du gesagt hast, so jetzt gebe ich die Kanzlei auf, jetzt gebe ich meinen Job dort auf? Oder hast du da natürlich auch gehadert, weil das ja auch eine gute Basis für die Finanzierung war, dass du letztlich ein regelmäßiges Einkommen hattest?
Also das war tatsächlich, mein Immobilienportfolio hatte überhaupt nichts mit der Entscheidung zu tun, die Juristen-Angestelltenwelt zu verlassen. Für mich war das immer mein Backup für später. Ich habe das nie, es war ganz komisch, ich habe das auch nie als irgendwie schon so einen großen Vermögenswert gesehen oder etwas, was irgendwie, vielleicht ein eigener Job ist. Das war für mich immer, ich musste es neben dem Job, den ich habe, machen, weil das ist, ich habe dem gar nicht so viel beigemessen. Viele andere dann doch schon immer, aber ich dachte immer, das muss ich nebenbei machen, weil das kann nicht mein Standbein sein. Und ich war dann mittlerweile in der Bank, in der Rechtsabteilung und war in der Elternzeit zu meinem zweiten Kind und dort war, Corona war ausgebrochen, es war insgesamt also eine ziemlich wilde Zeit und mein Bekannten- und Freundinnenkreis kam immer mehr auf mich zu, ob ich ihnen nicht helfen könnte bei den ersten Schritten. Und das habe ich gemacht und ich habe das mit so viel Enthusiasmus gemacht und ich habe so viel Spaß daran gehabt, dass ich mich irgendwann fragte, okay, ich bin total übermüdet, weil ich zwei Kinder, kleine Kinder zu Hause habe. Ich bekomme kein Geld dafür und trotzdem habe ich abends Bock, den Laptop nochmal aufzumachen, um ihnen irgendwie zu schreiben, warum Immobilie A oder Immobilie B vielleicht besser zu ihnen passt. Und das war so ein Schlüsselmoment, dass ich merkte, okay, diesen Enthusiasmus habe ich irgendwie noch nie für irgendwas anderes gehabt. Und dann war tatsächlich die Entscheidung, hatten mittlerweile auch die Stadt gewechselt, die Entscheidung, gehe ich in meinen alten Job zurück, ja oder nein? Corona war noch absolut auf höchstem Niveau. Es war vollkommen klar, wenn ich jetzt wieder in einen 9-to-5-Job gehe, das wird vielleicht hier zu Hause einfach auch nicht funktionieren. Und dann habe ich entschieden, tatsächlich mich komplett diesem Beratungszweig und der Wissensvermittlung mit den Immobilien zu widmen, was aber nicht auf meinem Portfolio basiert hat, sondern es war tatsächlich so eine Art neuer Job, den ich mir kreiert hatte und den ich persönlich einfach sehr, sehr gerne gemacht habe. Es war schwer, weil ich meinen Job in der Bank sehr geliebt habe. Ich mochte das Team sehr und das war einfach auch eine tolle Arbeitsatmosphäre. Aber im Nachhinein natürlich die allerbeste Entscheidung, weil ich glaube, Verena Pauster hat mich mal gefragt, was ich denn machen würde an Job, wenn ich meinen jetzigen nicht mehr machen dürfte. Und meine einzige Antwort war, ich hoffe, dass es nicht passieren wird. Und also viel glücklicher kann man, glaube ich, mit etwas, was man macht, nicht sein. Daher.
Oh, das ist richtig toll, dass du das sagst, weil ich finde, dass man die Leidenschaft bei dir zu diesem Thema auch total raushört. Auf Project Treehouse müssen wir sowieso gleich viel genauer eingehen, aber eine Frage vorab nochmal. Würdest du trotzdem sagen, dass dein Jurastudium und auch deine Tätigkeit als Anwältin, als Juristin in irgendeiner Form für das vorbereitet hat, was du dann getan hast? Also hast du irgendwelche Vorteile dadurch gehabt und mochtest du vielleicht Immobilien? Wie ist das nochmal? Schau, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, aber Immobilienrecht nennen wir es nicht.
Immobiliarsachenrecht war ich extrem gut drin. Ganz erstaunlich. Das hatte ich vergessen, aber meinen Freundinnen fällt es immer wieder ein, dass ich die Einzige war, die das toll fand.
Ja, okay.
Weil es auch ist ja sehr mathematisch. Ich bin tatsächlich wollte Mathe studieren früher. Das passt so von dieser ganzen Zahlenaffinität und so, das passt schon ganz gut zusammen. Ja, das Jurastudium tatsächlich. Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, naja, jetzt hättest du ja auch nicht dieses teure lange Studium machen müssen. Und ich werde auch häufig gefragt, ob ich das bereut habe, dass ich das zu Ende gebracht habe. Und das tue ich tatsächlich keinen einzigen Tag. Es ist ein bisschen lang und ich finde, wir können in Deutschland vielleicht dafür sorgen, dass es einfach insgesamt ein bisschen kürzer wird, damit wir ein bisschen schneller in die Jobs reinkommen. Aber ich habe also alleine die Tatsache, wie man sich organisiert, wie man formuliert, wie man Dinge kurz und prägnant erklärt. Das sind alles Themen, wie man strukturiert zum Beispiel Angebote abgibt. Das wirkt auf den ersten Blick nicht etwas, was man aus dem Jurastudium mitnimmt, aber das weiß ich, sind Dinge, die ich dort gelernt habe und die hätte ich in keinem anderen Studium gelernt. Ich habe sicherlich auch gelernt, ein bisschen die Pobacken zusammenzukneifen und selbst wenn es nicht sofort läuft, auch trotzdem sich durchzubeißen. Auch das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und ich habe in der Großkanzlei einfach viele, viele Skills mitgebracht, die ich wahrscheinlich heute auf jeden Fall nutzen kann. Daher, da gibt es überhaupt kein Bereuen. Das einzige Negative ist, man ist als Jurist, da gehen wir nachher, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf ein, man ist ja immer so ein bisschen vorsichtig und so ein großer Bedenkenträger. Das musste ich mir hart erarbeiten, das abzulegen. Das bin ich per se und das Jurastudium hat es nicht besser gemacht. Aber ansonsten würde ich sagen, es hat mir nur Vorteile gebracht. Und da sind wir wieder zurück am Anfang. Man kann mit Jura alles machen. Man muss nur das finden, wo es gar nicht auf den ersten Blick perfekt drauf passt, sondern wo man sich dann die Skills, die man da gelernt hat, mitnimmt.
Und was findest du, sind so Skills, die du in der Großkanzlei gelernt hast, die sich jetzt auch anwenden lassen oder die einem auch fürs echte Leben helfen?
Also tatsächlich prägnanten Rat zu geben. Ich finde ja, Anwälte und Anwältinnen haben das ja gerne so, dass sie immer so hin und her eiern und gar nicht so richtig sagen, was ist eigentlich jetzt die Handlungsempfehlung? Und das habe ich tatsächlich stark gelernt. Ich habe gelernt, genauer zu sein. Das war ich vorher sicherlich dem Umfang nicht. Es hätte mir vielleicht für mein Leben jetzt auch nicht geschadet, wenn es so geblieben wäre. Aber es ist für meinen Job jetzt natürlich viel, viel besser, weil ich in so einer Due Diligence schon allein, dass ich sage, ich gucke mir eine Immobilie an im Rahmen einer Due Diligence. Also ich mache da richtig eine Prüfung. Und gehe da auch sehr strukturiert ran. Das habe ich in der Großkanzlei gelernt. Das ist vollkommen klar. Und was natürlich auch dazu kommt, die wirklich essentiellen Probleme schnell zu erkennen, auch das ist etwas, was einem natürlich beigebracht werden kann. Und das ist tatsächlich so. Und für mein Unternehmen habe ich eine Sache gelernt und das ist so ein bisschen, das ist sicherlich was Negatives, dass man Menschen, die für einen arbeiten, gut ausbilden muss. Dass man nicht davon ausgehen kann, dass die alles irgendwie einfach so on the job lernen, sondern dass es viele Themen gibt, wo Menschen ein bisschen hilflos sind und dann einfach mehr an die Hand genommen werden müssen. Und man gucken muss, man hat ja immer ganz unterschiedliche Charaktere auch so in so einem Team. wer hat eigentlich welche Skills, die er besonders kann. Und ich war immer zum Beispiel schon jemand, ich war super gut im Projektmanagement. Also wenn bei uns irgendwie ein Bankensigning war mit 50 Unterschriften am Ende und das fand nachts um 5 irgendwie in Frankfurt statt, dann konnte man sicher sein, am Ende war jede Unterschrift dort, wo sie hingehörte, und vorher alle, die noch nicht irgendwie unterschreiben wollten, waren überzeugt, das zu machen. Das konnte ich. Den letzten Fehler im Vertrag finden konnte ich nicht. Und das ist etwas, das ich glaube, das habe ich total mitgenommen für mein Team, herauszufinden, wo sind wirklich die richtig guten Skillsets und wie kann ich die in meinem Team so anwenden, dass sie alle besser machen.
Also auch so ein bisschen dieses Stärken-Stärken-Prinzip, ne? Wo man einfach
guckt,
wo liegt die Stärke des Einzelnen und wie kann man darauf einzahlen, dass die noch besser, noch stärker wird.
Genau, auch Sachen, die ich zum Beispiel nicht so gut kann, die Sachen finde ich bei meinen Mitarbeiterinnen und bin natürlich total dankbar dafür, dass die mir das abnehmen. Die müssen, also wenn die alle so wären wie ich, ja, dann wäre blöd, dann würden viele Dinge, wäre die Buchhaltung kein Weg gemacht.
Ja, so ein komplementäres Team ist auf jeden Fall extrem wertvoll und ja, bringt einen dann auch nochmal schneller voran. Eine Frage, da du ja Vermieterin jetzt auch bist, du musst nachher gleich mal ein bisschen von deinem Portfolio auch erzählen, aber stimmt denn der Glaube, dass Juristen und Juristinnen besonders unbeliebt als Mieter sind?
Absolut, tatsächlich. Es ist, ich würde sagen, meine schlimmste ist immer so ein bisschen, ne? Also
sie hört nicht zu.
Die Mieterin, mit der ich am wenigsten klarkam, war eine Juristin.
Ja.
Es war eine Juristin, von der ich dachte, dass sie aus meinem Netzwerk kommt, aber tatsächlich eigentlich doch niemand kannte, habe ich mein Research nicht richtig gemacht. Und das war hart nervig, aber das passiert, ne? Und ich glaube, das ist in dem Fall, glaube ich, ein Einzelfall. Es gibt sicherlich bestimmte Berufsgruppen, insbesondere wenn sie nicht in Großkanzleien arbeiten, die nervig sein können. Häufig ist es aber so, dass das auch viel auf Unwissenheit beruht. Und wenn man sich als Vermieter versucht, an die Regeln zu halten, dann ist da ja auch gar nicht so viel Angriffsfläche. Und da muss man, glaube ich, einfach auch schnell so einen Zahn ziehen. So, Leute, ich will, dass ihr eine schöne Wohnung habt. Das ist das, was ich dazu beitragen kann. Und es wäre schön, wenn ihr jetzt mir nicht jede Woche mit irgendeinem weiteren Brief, dass irgendwie ein Kratzer an der Wand ist, irgendwie auf die Nerven geht. Und meine Erfahrung ist da ganz klar. Ich verwalte all meine Wohnungen nach wie vor selber. Ich habe mittlerweile jemanden, der mir dabei hilft, aber die sind nicht bei Hausverwaltungen. Umso näher ich an meinen Mieter und Mieterinnen dran bin, umso weniger Ärger haben wir. Weil die wissen, die können sich auf mich verlassen. Und das führt dazu, dass ganz viel auch einfach selber gemacht wird. Und die wissen auch, da sind jetzt keine irgendwie, ja, also wenn das Wasserrohr am Sonntag bricht, dann kann Indra per WhatsApp erreicht werden und dann kümmert die sich drum. Und zwar nicht erst 2 Tage später.
Indra, was hattest du nochmal gesagt, was die Anzahl deiner Wohnungen aktuell ist? Du bist bei irgendwie um die 80, ne?
Ja, ist immer so ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe 2 im Verkauf, ein paar sind im Ankauf. Also ich habe insgesamt über 75 gekauft und ich würde sagen, im Portfolio liegen im Moment über 70, genau. Da bin ich immer so ein bisschen, so harte Zahlen sind da tatsächlich immer so ein bisschen schwierig. Aber ist wahrscheinlich sogar über 80 gekauft mittlerweile, ich müsste mal zählen.
Ja.
Aber im Portfolio liegen über 70, ja.
Das heißt, da kommt auch ein richtiger Verwaltungsaufwand mittlerweile mit, ne?
Ja, also wenn mir jemand sagt, Immobilien, die kaufe ich, weil ich passiven Cashflow haben will, möchte ich immer nur ganz laut lachen. Das ist, einen passiven Cashflow habe ich, wenn ich irgendwie einen ETF-Sparplan habe und mich dann nie wieder in meinem Leben drum kümmere. Dann ist aber auch die Rendite nicht so gut wie das, was ich bei Immobilien habe. Und da ist es tatsächlich so, das ist Aufwand und das ist auch Arbeit. Und wenn immer, das ist ja leider auch so ein Vorurteil, Vermieter und Vermieterinnen, das sind die da oben, die sind alle reich, die müssen eh alle nicht mehr arbeiten, die verdienen ihr Geld nur auf Kosten von zu hohen Mieten ihrer Mieter und Mieterinnen. So ist es nicht. Es gibt viele, viele Themen, die auf einen zukommen. Also man muss natürlich so eine Wohnung in Schuss halten. Ich habe gerade 2 Mieterinnen, die gestorben sind, wo ich mit den Erben mich auseinandersetze, klingt negativ. Nein, ganz hilfreich. Die wissen natürlich überhaupt nicht, was sie tun müssen. Das könnte ich auch einfach abgeben, aber ich finde es wichtig, dass wir jetzt da irgendwie gemeinsam, wie geht das jetzt weiter, was muss gemacht werden, was müssen, die wissen überhaupt nicht, dass sie jetzt im Mietvertrag drinstehen und quasi das übernehmen. Also sind viele Sachen, die einfach dann organisatorisch wichtig sind und genau, es ist tatsächlich mittlerweile ein relativ großer Aufwand. Daher, also darf man das, glaube ich, auch echt als eigenes Unternehmen betrachten. Ich glaube, wenn man so 2, 3, 4 Wohnungen hat, muss ja nicht jeder gleich so viel haben wie ich. Was im Übrigen auch manchmal reicht, total für die Altersvorsorge. Gut ausgewählte 4 Wohnungen kann man sich total zurücklehnen. Das hält sich, glaube ich, im Verwaltungsaufwand echt grenzt.
Und also du hast schon gesagt, das ist eigentlich auch schon die Verwaltung deiner Immobilien, ist auch ein kleines Unternehmen, aber es gibt ja noch ein anderes Unternehmen. Denn du hast, was du ja ganz am Anfang schon erzählt hast, letztlich auch zu einem Unternehmen gemacht, andere zu beraten, Immobilien zu erwerben und die dann auch zu halten bzw. wieder zu verkaufen. Wie kam es dazu? Ich spreche jetzt vom Project Treehouse, ne?
Ja, das ist tatsächlich aus diesem Freunde- und Bekanntenberaten-Thema passiert, bis irgendwann ein mittlerweile guter Freund, damals Bekannter, sagte aber immer, ich muss dich doch dafür bezahlen. Und dann dachte ich, hey, ja, eigentlich schon, weil ist ja irgendwie auch ein krasser Mehrwert. Und dann habe ich das ziemlich offline gemacht, also so über jemand, der kaufen wollte, rief mich an und dann gab es irgendwie meine Tipps und Trips und manchmal gab es noch was aus meinem Netzwerk an Immobilie, was reingekommen war, was ich selber nicht kaufen wollte. Und dann merkte ich aber, und das war tatsächlich so ein Schlüsselmoment, ich habe in meiner alten Uni einen Vortrag im Alumni-Netzwerk gehalten, also eigentlich nur Frauen. Da saßen 75, 80 Frauen in diesem Zoom-Call damals und ich habe einen kleinen Workshop gehalten. Und danach kriegte ich 20 Anrufe, was total toll war, aber diese 20 Anrufe waren irgendwie 19 oder 18 Männer. Und alle sagten, ja, ich habe da mitgehört oder meine Frau hat mir das erzählt und ich war wirklich so, das kann nicht wahr sein. Ich wollte doch eigentlich Frauen dazu animieren, sich auch um ihre Altersvorsorge zu kümmern. Dieses Thema Vermögensaufbau nicht, vor allen Dingen in jungen Jahren, zu vernachlässigen, weil irgendwann kommt die Familiengründung und irgendwann kommen die Kinder und dann hat man für sowas einfach auch echt keine Zeit mehr.
Total. Und auch wichtiger Punkt, Frauen, die ja häufig, wenn sie Kinder bekommen, in Teilzeit arbeiten, natürlich auch einen viel geringeren Rentenanspruch haben und teilweise dann auch einfach auf die Art und Weise ja vorsorgen müssen, um im Alter nicht in Altersarmut zu verfallen.
Ja, erstens das, also auf die Rentenversicherung hoffe ich, verlassen wir uns eh alle nicht mehr, weil was da irgendwie in 30 Jahren ist, das steht, keine Ahnung. Aber es kommt natürlich auch, dass man sich in krasse Abhängigkeiten begibt. Man begibt sich in Abhängigkeiten dem Arbeitgeber gegenüber, man gibt sich in Abhängigkeiten Partner und Partnerinnen gegenüber. Das ist einfach nicht gut, weil Abhängigkeit führt immer zu schlechteren Entscheidungen. Das ist vollkommen klar. Wer unabhängig entscheidet und frei entscheidet, insbesondere in Geldsachen, der macht das ja auf einer ganz anderen Basis. Und daraufhin merkte ich, ich muss irgendwas ändern, wie ich mein Wissen nach außen trage und habe dann meinen Instagram-Kanal Project Treehouse gegründet, um ja einfach eine weitere, größere Audience zu bekommen. Und dort, ohne jetzt einfach nur Frauen anzusprechen, aber durch die Tatsache, dass ich eine Frau bin, die Familie hat und die gleichen Themen hat wie viele andere Frauen, habe ich natürlich automatisch mehr Frauen angesprochen. Ich habe super viele männliche Kunden nach wie vor, aber mein Wunsch war einfach diese Tatsache, dass man auch als Frau, auch als junge Frau, auch in Teilzeit teilweise Immobilien kaufen kann, nach draußen zu bringen. Das ist dann mit Project Treehouse entstanden und dass da das raus wird, was es heute ist, hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Wir machen Workshops für über 100 Teilnehmer. Ich bin in super vielen Unternehmen, die für ihre Mitarbeiterinnen Workshops von mir geben lassen, um so einen ersten Einstieg in Immobilien zu bekommen. Ich habe tatsächlich so teilweise so Pakete, wo Mitarbeiterinnen als Fortbildung in der Firma selber meine Beratungsleistung nutzen dürfen. Das ist einfach ganz toll, wie auch das mittlerweile nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruflichen angekommen ist, frühzeitig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei zu helfen, Vermögen aufzubauen.
Was mir immer total auffällt bei deinen Inhalten, das ist alles mit super viel Struktur und Checkliste da und Excel dort. Ich glaube, das zieht sich total durch, oder? Also das können die Nutzerinnen oder deine Kundinnen und Kunden bei Project Treehouse auch total erwarten, dass sie da wirklich richtig, wie du vorhin schon mal gesagt hast, an die Hand genommen werden.
Absolut. Also es gibt natürlich den einen Teil, das ist so ein bisschen das Mentale. Bin ich eigentlich bereit dazu, jetzt so einen großen Kredit aufzunehmen? Was sind eigentlich meine ganzen, also tatsächlich, ich mag das Wort Glaubenssätze eigentlich nicht, aber insbesondere wir Frauen unserer Generation sind so groß geworden, dass zu Hause die Finanzen noch vom Papa gemacht wurden und dass wir das auch eigentlich gar nicht so gut können mit dem Rechnen und dass Schulden so oder so schlecht sind. So bin ich zum Beispiel groß geworden. Und dass man vor dem Hintergrund einfach erstmal so ein paar Sachen, glaube ich, cracken muss und danach ist es total wichtig, einfach sehr strukturiert daran zu gehen, denn dann ist es viel, viel einfacher. Also ich sage das immer, wenn ich jeden Samstagmorgen 30 Newsletter bekomme von irgendwie verschiedenen Themen, die mich interessieren, die lese ich nicht alle. Aber wenn ich super strukturiert die zwei bekomme, die mir am allermeisten Spaß machen, die lese ich komplett und so ist es bei der Immobiliensuche auch. Umso mehr Strategie und Fokus dahinter steht, umso schneller geht das und keiner hat Lust, 2 Jahre nach irgendwie einer Kapitalanlage zu suchen. Das rechnet sich ja auch irgendwann nicht mehr. Das soll zügig gehen, das soll effektiv sein, das muss nicht die perfekte Wohnung sein, aber es muss eine gute sein. Und das geht am besten, wenn man da mit einem Plan rangeht.
Und das heißt, Project Treehouse sind tatsächlich Online-Kurse, Online-Materialien, die man dann als Mitglied zur Verfügung gestellt bekommt.
Genau, also entweder kannst du, ich habe tatsächlich eine Community, das nennt sich Indra Circle, das ist eine Jahresmitgliedschaft, wo man jeden Monat mit mir und jeweils auch noch einem weiteren Experten oder Expertin lernt, sich aber auch ganz viel austauscht, eine WhatsApp-Gruppe über unterschiedliche Kanäle oder aber ganz klassisch ein Online-Workshop-Buch, den man sich dann anschaut und so ein bisschen ja digital selber lernt. Es gibt im Herbst einen richtigen Online-Kurs. Das ist ein deutlich größeres Produkt. Also da muss man dann schon auch ein bisschen Zeit mitbringen. Und man kann tatsächlich auch 1-1-Beratung bei mir buchen, wobei die im Moment die Slots, also erstens bis September tatsächlich fast ausgebucht sind. Und ich mir da auch sehr genau angucke, mit wem ich zusammenarbeite. Das ist einfach eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Aber das sind die, die tatsächlich am erfolgreichsten danach kaufen.
Und was sind so die häufigsten Fragen, die dir da immer wieder begegnen? Ich glaube, eine der großen Fragen, die sich ja gerade in so Städten auch wie München oder auch in Berlin jeder stellt, ist, lohnt sich Kaufen überhaupt oder ist Mieten nicht viel schlauer? Und dann, was wir vorher schon mal angeschnitten hatten, lohnt sich's denn jetzt überhaupt noch als Investment zu kaufen? Ist nicht sowieso alles schon komplett überteuert, insbesondere die großen Städte?
Also ich würde noch eine Frage hinzupacken und das ist die, was ist denn die beste Rendite? Ab wann darf ich denn kaufen? Das ist, glaube ich, die dritte Frage, die immer kommt. Würde ich gleich auch noch was zu sagen, weil das super wichtig ist und viele abschreckt. Also mieten oder kaufen, ja, das ist einfach ein Riesenthema. Und das ist ein total emotional behaftetes Thema. Also aus der Investoren- und Wirtschaftssicht macht Kaufen meistens keinen Sinn. Insbesondere jetzt mit den hohen Zinsen muss man ja immer gucken, was zahle ich irgendwie an Miete im Vergleich zu, was ist das, was ich bei einem Eigenheim zum Fenster rauswerfe. Das sind die Zinsen. Häufig kriegt man das, was man eigentlich schon gemietet hat, für den Preis nicht, dass sich Zinsen und Miete, so ein bisschen komplizierter ist die Rechnung, aber das kann man sich so relativ einfach einmal darstellen, dass das Mieten meistens mehr Sinn macht und dann aber das Eigenkapital zu nehmen und damit in Kapitalanlagen zu investieren. Das ist meistens das, was am meisten Sinn macht. Und ich würde sagen, die meisten richtig großen Immobilieninvestoren und Investoren, die ich kenne, wohnen auch zu Miete. Dadurch, dass aber beim Eigenheim super viel Emotion mit drin ist, das muss man natürlich irgendwie auch mit einpreisen. Es gibt viele Leute, die träumen vom Haus im Grünen, sagen immer, ja, ist ja meine Investition, dass ich dann im Alter keine Miete zahle. Das hat bedingt, ist das richtig, weil das Eigenheim hat fast keine Steuervorteile. Das Eigenheim kann eine Investition sein, wenn wir einen krassen Wertzuwachs haben. Aber dafür muss ich es ja auch irgendwann erstmal realisieren. Das heißt, da muss ich es verkaufen. Und ich bringe mal das Beispiel von mir. Ich ziehe jetzt mittlerweile in unser drittes Eigenheim. Also wir sind viel umgezogen offensichtlich, aber wir haben auch jedes Mal gekauft. Und wir haben den Gewinn halt immer realisiert, weil wir wieder verkauft haben. Das hat in unserem Umfeld niemand verstanden, weil immer alle sagten, hör, aber Eigenheim ist doch jetzt für immer. Und andere Länder machen das anders, da ist Eigenheim nie für immer. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen von frei macht und sagt, nö, ich könnte mir auch vorstellen, kauf jetzt das, was jetzt zu unserem Lebensstandard und zum Budget passt und dann kaufe ich in 10 Jahren das, was dann zu meinem Budget passt, dann kann das auch als Investition gesehen werden. Aber grundsätzlich ist das Eigenheim eher eine Lifestyle-Entscheidung. Man muss immer aufpassen, wenn man aber noch plant, ein Eigenheim zu kaufen, muss man bei den Finanzierungen der Kapitalanlagen ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht irgendwas verbaut, dass man nicht plötzlich zu hohe Raten jeden Monat hat und nachher sagt die Bank, ja nee, also das können wir jetzt aber Ihnen das Haus umgründen, das geht jetzt nicht. Das machen gute Berater, gute Finanzvermittlerinnen, achten da drauf, aber immer dran denken, sowas muss mitgeteilt werden, wenn das wirklich noch der Plan ist. Gibt da, glaube ich, kein richtig oder falsch. Man muss ein bisschen gucken, dass die Emotion nicht zu groß ist. Also ist dieser Wunsch nach dem Eigenheim, ja, also dass man da so ein bisschen rational und auch ein bisschen wirtschaftlich dran geht. Dann kann man, glaube ich, beides machen. Genau, und lohnt sich das überhaupt noch? Ja, du, das ist, also ich persönlich sage immer, der beste Zeitpunkt war vor 5 Jahren, der zweitbeste ist jetzt. Denn beim Investieren, und das ist, glaube ich, total wichtig, ist der Zeitfaktor halt essentiell. Und ich habe eine gute Freundin, die vor 7 Jahren eine Immobilie in, glaube ich, Hamburg gesehen hat. Die war alles andere als perfekt. Das war eine gute, solide Immobilie, jetzt auch nicht crazy Rendite. Die hat sie nicht gekauft, weil irgendjemand ihr gesagt hat, naja, also unter 5% Rendite kannst du halt nichts kaufen. Heute hat sie keine Immobilie. Und wenn sie diese damals so geht, so Immobilie gekauft hätte, hätte sie halt jetzt 6 Jahre Vermögen aufgebaut. Wertzuwachs mitgenommen. Einfach der Zeitfaktor ist total krass. Umso früher man anfängt, umso in Anführungsstrichen schlechter darf die Immobilie sein, weil man einfach nach hinten raus viel Zeit hat. Und daher, ich glaube, es lohnt sich immer. Aber je nachdem, in welcher Marktphase man ist, muss man noch genauer hingucken. Vor 5 Jahren konnte man eigentlich alles kaufen, was cashflow-neutral oder positiv war, was nicht einen riesen Sanierungsstau hatte oder wo noch wahnsinnig viel Kosten auf einen zukommen. Heute muss man sehr viel genauer gucken, sehr viel genauer verhandeln und auch das Portfolio besser strukturieren von Anfang an, damit die Banken das weiter mitmachen. Das ist immer so ein bisschen Frage der Zeit. Aber ich würde sagen, also bevor du gar nichts machst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und jetzt gerade ist tatsächlich so oder so etwas sehr Spannendes. Wir haben nach wie vor fallende Preise. Das ist am Markt noch nicht angekommen. Und wir haben tatsächlich auch fallende Zinsen. Jetzt nicht crazy, aber sie gehen zurück. Und das ist eine Marktsituation, die wir seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr hatten und die ich tatsächlich auch denke, dass sie in den nächsten Wochen bis Monaten dann auch irgendwann wieder vorbei ist. Dann ist eine andere Marktphase. Also es ist so, wir können den Markt nicht ändern, wir können unsere Strategie ändern und ich glaube, man kann auf jede Marktphase die richtige Strategie finden.
Du hast schon gesagt, der beste Zeitpunkt ist jetzt. Lass uns doch zum Ende hin nochmal ein kleines Praxisbeispiel konstruieren. Wir bleiben in der Kanzleiwelt. Sagen wir haben einen Associate mit einem Gehalt von 140.000 Euro. Der sagt, ich möchte in meine erste eigene Wohnung investieren, in die ich auch nicht selber einziehen will. Das soll wirklich dem Investment dienen. Was wären die nächsten Schritte, wenn er jetzt bei Project Treehouse Mitglied werden würde und loslegen wollen würde?
Also das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir gucken, dass auch ein bisschen Eigenkapital da ist. Also die 140.000 Euro sind super, solange da nicht, wie eben schon gesagt, Verbraucherkredite oder noch irgendwie schon andere Immobilienkredite drauflaufen. Es sind das ja mehr als 10.000 Euro brutto im Monat. Wenn ich das runterbreche, die Haushaltsrechnung, das ist das, was die Bank macht, da wird immer am Ende genug übrig bleiben. Das ist schon mal das Erste. Da bleibt auch im Zweifel so viel übrig, dass man Wohnungen kaufen kann, die sich vielleicht am Anfang nicht direkt selber tragen, sondern erst nach der nächsten Mieterhöhung oder nach dem nächsten Mieterwechsel. Wichtig ist, ein bisschen Eigenkapital zur Seite zu packen, um dann zu gucken, wo geht's hin? Und dann ist das Eigenkapital tatsächlich auch der limitierende Faktor, der so ein bisschen den Standort vorgibt. Also wenn ich, sage das immer, wenn ich nur 10.000 Euro Eigenkapital habe, dann brauche ich nicht anfangen, in Hamburg nach einer Wohnung zu gucken. Denn in Hamburg kostet die günstigste Wohnung vielleicht 150.000, 160.000 Euro. Das ist dann vielleicht auch nicht die Prime-Lage, die ich gerne hätte. Und wenn ich da gucke, was ich an Nebenkosten habe, nämlich die Grunderwerbssteuer, Notarin und Grundbuchkosten und nochmal Makler, bin ich über 10.000 Euro. Das heißt, das reicht für mich da nicht. Wenn ich aber deutlich mehr zur Verfügung habe, bin ich ziemlich frei in meiner Auswahl. Und dann kommt der nächste Schritt, zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Wie viel Rendite bzw. wie viel Risiko möchte ich mit dieser Immobilie eingehen? Und was ist mir wichtig? Muss die an meinem Wohnort sein? Was ich nicht glaube, dass das sein muss, aber es gibt viele, die das einfach für ihr Peace of Mind brauchen.
Macht es natürlich ein bisschen einfacher, weil man dann direkt auch mal hinfahren kann, vor Ort irgendwie jemanden treffen kann und so weiter.
Ja, aber wann fährst du hin? Es ist tatsächlich so, also meine Mieter würden, glaube ich, Geld dafür bezahlen, dass ich ihnen den Wasserhahn nicht austausche und das vollkommen zu Recht. Und hier in Berlin, klar, also wenn ich jetzt eine Neuvermietung habe, ist es praktisch, wenn ich jetzt hier bin. Wobei auch hier übernehmen das größtenteils meine Handwerker, die Vormieter. Man kann das sehr, sehr schlank strukturieren, dass auch so Übergaben dann anders stattfinden. In Corona waren in Leipzig Besichtigungen nicht erlaubt. Da habe ich auch Wohnungen neu vermietet bekommen über Zoom-Calls und Background-Checks, die ich gemacht habe. Also natürlich ist es in diesen Fällen einfacher, wenn man in der Nähe ist, aber es ist kein absolutes Muss. Und tatsächlich, die Reparaturen macht man nicht selber. Erstens wollen wir sie von der Steuer absetzen und zweitens, also die meisten von uns können die Sachen auch nicht.
Stimmt.
Und machen es auch besser nicht. Ist die Gewährleistung im Übrigen auch ein Thema. Wenn der Wasserhahn dann explodiert, dann gibt's halt keine Gewährleistung, weil ich bin kein Handwerker und dann habe ich einen Wasserrohrbruch irgendwo im Haus. Das wird dann halt sehr, sehr teuer schnell. Also viele Gründe, warum das die Wohnung nicht im gleichen Standort sein sollte. Wenn ich in München wohne, würde ich jetzt nicht in Kiel kaufen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber so 2, 2,5 Stunden Zug, das ist schon okay. Auch für die Besichtigung am Anfang. Man muss ja, das ist tatsächlich der einzige Grund, warum man in der Nähe sein sollte, damit so Besichtigungen einfach einfacher sind. Ja, und dann ist wichtig, wie viel Risiko will ich eingehen? Hohe Renditen, meistens hohes Risiko. Das ist einfach ganz klar. Renditen in Hamburg, Berlin, München sind eine Katastrophe, weil das Risiko so gering ist. Das muss man ganz klar sagen. Und dort halt auch mit wenig Eigenkapital schwierig zu starten. Aber es gibt genug Städte in Deutschland, die mittlere Risiken haben, bei denen eine gute Prognose für Wachstum und auch Vermietbarkeit in den nächsten 20, 25 Jahren vorliegen, wo man mit wenig Eigenkapital und geringen Kaufpreisen noch mehr Quadratmeter bekommt. Also ich bin ein großer Fan von Magdeburg, finde viele Städte im Ruhrgebiet im Moment sehr, sehr spannend. Da gibt es tatsächlich viele Standorte und das ist das Nächste, was man herausfinden muss, wo will ich investieren? Und wenn ich das weiß, kann ich ganz konkret suchen und bitte auch nicht so wie mit der Gießkanne überall so ein bisschen, sondern wenn ich mich entschieden habe, ein oder zwei Standorte, dann am besten 2 Wochenenden nehmen und mal richtig intensiv die Plattformen durchwühlen. Da ist meistens schon was bei, was man sich angucken will. Und dann lernt man ganz viel bei den ersten Besichtigungen. Und dann macht man das vielleicht noch ein zweites Mal. Und ich würde sagen, in 85% aller Fällen ist dann ein Objekt dabei, was man kaufen kann.
Super. Das heißt, kleine Stadtbesichtigung in Magdeburg, dass man auch ein bisschen besser einschätzen kann, welche Stadtteile vielleicht am besten geeignet sind oder die schon irgendwie passen. Und dann kann es losgehen, ne?
Absolut. Am besten, vielleicht hat man auch irgendwo eine Oma wohnen oder studiert, die beste Freundin, die da ist. Und dann fährt man mal ein Wochenende hin, macht eine Übernachtung, spricht ganz viel mit Menschen in den Stadtteilen, guckt sich das an und dann kriegt man schon ein sehr, sehr gutes Gefühl für eine Stadt. Dann noch ein bisschen Internetrecherche dazu, was so Industrie in der Gegend ist und ob da irgendwas geplant ist, ob es irgendwelche Neuerungen gibt. Und dann würde ich sagen, kann man so einen Standort schon relativ gut einschätzen.
Perfekt. Und gerade für den Anfang oder so für die ersten Schritte gibt es ja eben Plattformen wie deine, die einen da auch ein bisschen an die Hand nehmen. Was ich auch, glaube ich, als sehr wertvoll einschätze, ist auch der Austausch mit anderen, die vielleicht in der gleichen Situation sind, die auch gerade einen festen Job haben und sich einfach als Investment um solche Themen kümmern wollen und mit denen man sich auch austauschen kann. Ich glaube, das, oder da kannst du sicher aus deiner Community auch berichten, dass das auch als sehr wertvoll eingeschätzt wird.
Also ich muss sagen, der Austausch ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein deutsches Thema. Wir sprechen alle nicht darüber, was wir verdienen. Wir sprechen alle nicht darüber, was wir haben. Und ich habe jahrelang nicht darüber gesprochen, wie viel Immobilien ich gekauft habe. Aus genau diesem Grund. Ich wollte keinen Neid. Ich wollte nicht, dass mir jemand reinredet und sagt, das wäre der letzte Schwachsinn, was ich da mache. Haben die Leute trotzdem gemacht. Aber das war falsch, weil nur durch den Austausch erstens man sein Wissen anderen als Motivation mitgeben kann oder auch als, also es ist ja auch total fein, wenn irgendjemand sagt, boah, nee, ich habe mir das jetzt angeguckt, Immobilien, das ist nichts für mich. Ich will noch nicht, dass jemand in 30 Jahren sagt, boah, hätte ich doch damals mal mit jemandem drüber gesprochen, dann hätte ich wenigstens eine Entscheidung getroffen, ob ich investiere oder nicht. Und im Austausch, und das merke ich bei uns in der Community und im Circle auch immer wieder, man lernt nie aus. Und es gibt halt Menschen wie ich, die aufgrund von insgesamt wahrscheinlich jetzt 400 begleiteten Immobilientransaktionen fast alles gesehen haben und demnach auch zu allem irgendwie eine Einschätzung geben können. Wenn man das Wissen noch nicht hat, reicht es ja, wenn man mit drei Leuten spricht, die eine weitere Erfahrung mitgeben. Man kann ja nur lernen am Ende. Und deshalb ist der Austausch tatsächlich, würde ich sagen, das Allerwichtigste. Wenn es nicht die beste Freundin ist, weil die irgendwie Immobilien doof findet, dann ist es vielleicht der Arbeitskollege oder dann ist es ein Stammtisch zu Immobilien in der eigenen Stadt. Oder es ist vielleicht sogar der Partner, der Partner in der Kanzlei oder die Partnerin, die an derselben Stelle steht, weil sie es bisher verschwitzt hat, irgendwie Vermögen aufzubauen oder zu viel gearbeitet hat und nicht dazu gekommen ist. Da kann man wirklich Gleichgesinnte finden. Man muss nur anfangen, drüber zu sprechen. Und das ist schwierig, aber es ist am Ende, das tut gar nicht so weh, weil was soll man verlieren?
Ja, und wie du schon gesagt hast, der beste Zeitpunkt ist jetzt. Indra, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe super viel mitgenommen. Ich kann mir ja sehr gut vorstellen, dass auch der ein oder andere Arbeitgeber mal darüber nachgedacht hat. Es geht ja gerade auch darum, wie wird man als Arbeitgeber attraktiv? Wie bleibt man attraktiv? Was kann ich eigentlich meinen Mitarbeitern bieten? Und da ist Weiterbildung ein großes Thema. Und das ist ja wirklich mal so ein Weiterbildungsthema, das dem Einzelnen total was bringt. Und wenn das nur die Erkenntnis ist, okay, ich möchte zwar in irgendeine Richtung investieren, aber Immobilien sind es nicht, dann ist man ja auch schon einen Schritt weiter und kann sich auf die anderen fokussieren, aber ich glaube, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, wo man eigentlich stehen will, das macht super viel Sinn und damit kann man gar nicht früh genug anfangen, wie du gesagt hast.
Absolut, und das ist tatsächlich, je früher, am besten mit der Unterschrift des Arbeitsvertrags. Das ist tatsächlich so, den Signing-Bonus nehmen, um zu investieren und nicht sich das Auto oder irgendwie die Handtasche zu kaufen. Das klingt blöd, ist aber tatsächlich meistens fürs Leben nach hinten raus die bessere Entscheidung.
Das ist ein sehr sinnvoller Tipp zum Abschluss. Vielen, vielen Dank an dich, liebe Indra. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank.
Das war Indra Schormann.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.